HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute geht es zum einen um den neuen Dachverband von liberalen jüdischen Gemeinden in Deutschland. Der wurde erst vor ein paar Wochen gegründet. Er etabliert sich allmählich, sorgt aber auch für Spannungen. Außerdem berichten wir über den Vorstoß eines israelischen Rabbiners, der eine schmerzfreie Alternative zum jüdischen Ritual der Beschneidung anbietet. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich dann Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit den Stichworten Vernunft und Gefühl im Umgang mit jüdischen Religionsvorschriften. Zu unserem ersten Beitrag. JLEF, das ist ein bisschen englisch ausgesprochen die Abkürzung für den jüdisch-liberalen egalitären Verband. Der ist erst kürzlich gegründet worden. Wir hatten hier damals schon darüber berichtet. In dem Verband haben sich liberale Gemeinden zusammengeschlossen, vor allem aus Protest gegen die Linie der Union progressiver Juden. Sie sehen in der Führung der Union eine zu große Nähe zu Walter Humolka, dem früheren Direktor des liberalen Abraham-Geiger-Kollegs, dem unter anderem Machtmissbrauch vorgeworfen worden war. Auch darüber hatten wir berichtet. Der neue liberale Verband JLEF, der bringt jetzt eine neue Vielfalt in die Landschaft der jüdischen Verbände, einschließlich des Zentralrats der Juden.
Die jetzt bei JLEF organisierten Gemeinden sind bis Jahresende formal noch Mitglieder in der Union progressiver Juden. Von der UPJ, die bislang mehr als 20 liberale Gemeinden und Gruppierungen vertrat, haben sie sich längst abgewendet. Zu groß war die Enttäuschung. Die UPJ-Leitung unter der Homolka-Vertrauten Irit Michelsohn habe kein Interesse an einer Aufarbeitung der Vorwürfe und ihrer strukturellen Hintergründe gezeigt, kritisierten Mitglieder. Die UPJ-Leitung hat hingegen stets beteuert, den Vorwürfen nachzugehen. Sie verweist darauf, einen Ombudsmann bestellt zu haben und neue Compliance-Regeln für die Einhaltung ethischer Standards im Einklang mit den Grundsätzen des liberalen Judentums erarbeiten zu lassen. Für eine vertrauenswürdige Vertretung des liberalen Judentums brauche es dringend einen strukturellen Wandel, betont hingegen die zweite Gründungsvorsitzende von JLEF, Rebecca Seidler.
Das ist auch eben spürbar jetzt in den Mitgliedsgemeinden von JLEF. Wir haben keine Lust mehr, unsere Energie sozusagen in dieses kontraproduktive Miteinander der UPJ zu gehen, sondern wir möchten unsere Energien bündeln. Wir möchten jetzt auch voran und nach vorne schauen und eben auch positive Elemente wieder gestalten.
Mit der Gründung von JLEF sind zum ersten Mal liberale jüdische Gemeinden und Gruppierungen unter dem Dach des Zentralrats der Juden in Deutschland in einem eigenen Verband organisiert. Von einem starken Signal der Vielfalt in der Einheit spricht Zentralratspräsident Josef Schuster. Man knüpfe damit an die reiche Tradition des liberalen Judentums in Deutschland an, so Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats.
Der Zentralrat hat von Anfang an allen liberalen jüdischen Gemeinden signalisiert, sie nicht hängen zu lassen, sondern sie auch in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Das liberale Judentum wird jetzt künftig noch sichtbarer, wird noch wahrnehmbarer sein.
Rabbiner Walter Rothschild, einer der schärfsten Kritiker des alten Systems um Walter Homolka, sieht in der Gründung von JLEF die Chance für einen ernst gemeinten Neubeginn.
Was wir gerade gesehen haben, ist ein kleines Erdbeben. Rein theoretisch hatten wir einen gut funktionierenden liberalen Dachverband. Leider hat das nicht gut funktioniert. Leider haben alle Versuche, das von innen zu reformieren, keinen Erfolg gehabt. Und am Ende bleibt die einzige Lösung von außen eine neue Gründung. Ob der Zentralrat wirklich die allerbeste Möglichkeit ist für alles, kann ich auch noch nicht sagen, aber es ist die beste, den wir jetzt haben.
Michael Heimann ist Rechtsanwalt in Hamburg und Vorsitzender der dortigen Reformsynagoge. Er hat den Weg zur Geburt des neuen Dachverbandes aus nächster Nähe beobachtet. Heimanns kleine Reformgemeinde wird bald das jüngste von dann 10 Mitgliedern des neuen Verbandes sein. Die UPJ sei immer stolz darauf gewesen, unabhängig vom Zentralrat zu sein. Heimann ließ sich zu Beginn des Jahres noch in den Vorstand der UPJ wählen. Doch nur einen Monat später gab er resigniert auf.
Es reicht nicht aus, mit einer Stimme zu sprechen, sondern es muss eine Stimme sein, die glaubhaft ist und die wirklich auch das liberale Judentum vertritt. Und der Union traue ich das nicht mehr zu. Also ich denke, dass die Gründung von JLEF ein notwendiger Schritt war, aber trotzdem nicht mein Grund der Freude.
Während Michael Heimann in Jalef eine Chance sieht, blickt Irit Michelsohn, die Vorsitzende der Union Progressiver Juden, skeptisch auf den neuen Verband. Die Kritik an ihrer Person, sie habe als enge Weggefährtin Walter Homolkas eine Aufarbeitung behindert, wies sie stets zurück.
Die Vorwürfe, warum das gegründet wurde, kann ich in keiner Weise verstehen. Denn Rabbiner Homolka hat mit der Union Progressiver Juden in Deutschland überhaupt nichts mehr zu tun. Von der Unabhängigkeit in die Abhängigkeit des Zentralrates, das ist an der Leine des Zentralrates geführt.
Michael Heimann hält das für eine überkommene Sicht. Zwar habe die jüdisch-liberale Gemeinschaft in Deutschland lange Zeit tatsächlich keinen leichten Stand gehabt, sind viele Gemeinden und Gremien doch mehrheitlich orthodox geprägt. Ein gegenüber dem Zentralrat kämpferischer und unabhängiger liberaler Verband habe daher einst eine wichtige Funktion gehabt.
Was nicht erkannt wurde, ist, dass das schon längst überholt wurde, dass der Zentralrat dazu gelernt hat und dass man heutzutage auch anders miteinander umgehen muss. Dass es nicht darum geht, nur Macht auszuüben, sondern auch darum geht, zu überzeugen und im Gespräch mit den anderen Gruppierungen ist und denen auch ein gewisses Vertrauen gegenüberzubringen.
Der neue Verband setzt nun vor allem auf die inhaltliche Arbeit. Seminare zu jüdischen Themen, zur Gemeindearbeit werden angeboten. Ein digitales Lehrhaus wird eingerichtet. Und im Juli steht der erste Schabbaton in Hannover an. Da werden Mitglieder des jungen Verbandes aus Freiburg, Hameln, Hannover, Berlin und anderen Orten für 3 Tage zusammenkommen, um gemeinsam Schabbat zu feiern. Es werden sogenannte Shiurim, Lehrveranstaltungen und Workshops zu Themen rund um das liberale und egalitäre Judentum angeboten. Sarah Elisa Krasnow freut sich über die positive Resonanz, die sie bisher erfahren.
Es ist nicht so, dass wir aktiv um Mitglieder werben, sondern die Menschen kommen aktiv auf uns zu und sagen, eure Idee gefällt uns, da möchten wir mitmachen.
Der neue liberal-egalitäre Verband Jalef bringt eine neue Vielfalt und nicht ganz spannungsfreie Bewegung in die jüdischen Verbände, einschließlich des Zentralrats der Juden. Das hat unser Autor Carsten Dippel beobachtet. Die Beschneidung ist ein fester Bestandteil des Judentums. Entsprechend der biblischen Vorschrift wird ein neugeborener Junge am 8. Tag nach der Geburt beschnitten. Dadurch wird der Bund mit Gott geschlossen, hebräisch Brit Milah, und der Junge wird in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen. Doch seit mehreren Jahren kommt aus den USA ein alternatives Ritual, Brit Shalom oder Friedensbund genannt, eine Art Bund ohne Beschneidung. Auch einzelne wenige Israelis entscheiden sich für diese schmerzfreie Alternative. In dem Dokumentarfilm Jungenbeschneidung – Mehr als nur ein kleiner Schnitt kommt der israelische Rabbiner Nadi Grün zu Wort, der solche Rituale durchführt. Unser Reporter Igal Avidan hat mit Rabbiner Grün und mit der deutschen Filmregisseurin Insa Onken gesprochen.
Ein festlicher Raum irgendwo in Frankreich. Der jüdische Vater Viktor, eingehüllt in einen Gebetsschal, hält mit der Hand ein weißes Band in die Luft. Das andere Ende hält seine in weiß gekleidete Partnerin Sarah. In der Mitte schläft ihr Sohn auf dem Schoß seines Paten. Dann schneidet jemand das gespannte Band durch, die Eltern und die Gäste klatschen, Viktor tanzt ausgelassen und Sarah lässt ihren Sohn aus der Flasche saugen. Diese Szene kann man im deutschen Dokumentarfilm Jungenbeschneidung mehr als nur ein kleines Schnitt sehen. Regisseurin Insa Onken über diese weitgehend unbekannte jüdische Zeremonie Brit Shalom.
Die Brit Shalom ist ein alternatives Ritual zur Brit Milah. Es hat sich herausgestellt, dass es einige Eltern gibt, die gesagt haben, sie möchten ihren Sohn nicht beschneiden und ihm diesen Schmerz ersparen.
Viktor wollte seinem Sohn den Verlust der Vorhaut ersparen, die die sensibelste erogene Zone des Mannes umhüllt. Sarah wiederum fürchtete, dass dem Jungen Schmerz zugefügt wird. Nadi Grün ist ein säkularer, humanistischer Rabbiner in Jerusalem. Seine eigenen beiden Söhne hatte beschneiden lassen, vermutlich, damit sie in der Schule nicht zu Außenseitern werden, wenn Mitschüler unter der Dusche sehen, dass sie nicht beschnitten sind.
Als sie zur Welt kamen, beschlossen ich und meine Frau, nur aus gesellschaftlichen Aspekten, sie beschneiden zu lassen. Hätte ich heute entscheiden müssen, wo ich viel mehr darüber weiß, hätte ich 2-mal darüber nachgedacht. Meine Frau wäre bestimmt dagegen.
Seit 2006 führt Rabbi Nadi Grün verschiedene jüdische Zeremonien durch. Auch die Brit Shalom?
Selbstverständlich,
aber nur einige Dutzende, weil das Tabu hier in Israel noch stärker ist. Im Vergleich dazu habe ich in demselben Zeitraum über 700 Eheschließungen durchgeführt. Brit bedeutet Vertrag und den sollen zwei Menschen ganz bewusst schließen. Weil dem Neugeborenen die Beschneidung unbewusst ist, findet sie einseitig statt. Stattdessen organisiere ich eine Brit Milim-Zeremonie, einen Bund der Worte, bei der die Familie sich dem Neugeborenen schriftlich verpflichtet, dass es glücklich und gesund aufwächst. Sein Name wird dabei zum ersten Mal ausgerufen.
Obwohl die meisten Juden in Israel nicht religiös sind und kein weltliches Gesetz die Beschneidung vorschreibt, lassen rund 97% der jüdischen Israelis ihre Söhne beschneiden. Warum? Rabbiner Nadi Krön.
Weil dieses Thema in Israel ein Tabu ist. Keiner weiß, dass auch ein Unbeschnittener jüdisch ist. Zu mir kommen Menschen, die ganz bewusst einen Ersatz zur religiösen Beschneidung wollen. Andere wollen die Beschneidung zusätzlich mit einem Fest für die Familie und Gemeinde ergänzen. Drittens sind es Menschen, die keine andere Option für eine Zeremonie fanden, weil ein Elternteil oder beide offiziell als religionslos gelten.
Religiöse Beschneider in Israel beschneiden einen Jungen nur, wenn er eine jüdische Mutter hat. Nur dann ist das Kind nach dem Religionsgesetz jüdisch. Besonders stolz ist Nadi Grün über die Reaktionen der anwesenden religiösen Juden.
Die ersten, die mir gleich zum Schluss Yishar Koach oder alle Achtung wünschen, sind religiöse Juden. Sie verstehen, dass ich mich nicht gegen die Religion richte, sondern dass meine Zeremonie positiv ist und dass ich die Tradition den alltäglichen Bedürfnissen anpasse.
Brit Shalom, ein alternatives Ritual ohne Beschneidung. Das in dem Dokumentarfilm Jungenbeschneidung mehr als nur ein kleiner Schnitt thematisiert wird, Igal Avidan berichtete. Und übrigens, grundsätzlich der Umgang mit jüdischen Religionsvorschriften ist gleich auch Thema im zweiten Teil dieser Sendung.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Karina Dobra.
In Frankfurt hat es nach Angaben von jüdischer Gemeinde und Stadtverwaltung einen antisemitischen Übergriff vor der Holocaust-Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle gegeben. Nach Angaben der Polizei ermittelt nun der Staatsschutz. Betroffen war demnach eine jüdische Besuchergruppe, die aus den USA angereist war. Es handelte sich um Teilnehmende eines Besuchsprogramms der Stadt Frankfurt für Nachfahren von ehemaligen jüdischen Bürgern. Die Gruppe, die aus Kindern und Enkelkindern von ehemaligen Frankfurtern besteht, die aufgrund ihres Jüdischseins ihre Heimat vor mehr als 80 Jahren verlassen mussten, wurden heute wieder aufgrund ihres Jüdischseins mitten in Frankfurt angegriffen, teilte der Vorstand der jüdischen Gemeinde Frankfurt mit. Wir sind zutiefst entsetzt. Dies war kein blöder Jugendstreich, sondern Hass gegen als Juden erkennbare Besucher unserer Stadt, erklärte Marc Grünbaum vom Vorstand der jüdischen Gemeinde. Es sei davon auszugehen, dass eine Gruppe junge Männer sich bewusst einer Teilnehmerin genähert habe und diese dann mit Allahu Akbar rufen sowie einem Flaschenwurf habe bedrohen wollen. Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker erklärte, die Hemmungslosigkeit, mit der hier an der Gedenkstätte Juden antisemitisch beleidigt und angegriffen wurden, verurteile ich auf das Schärfste. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus hat im vergangenen Jahr 2480 antisemitische Vorfälle erfasst. Das seien 11% weniger gewesen als im Jahr zuvor, sagte Benjamin Steinitz, geschäftsführender Vorstand in Berlin. Grund für den leichten Rückgang seien fehlende Gelegenheiten, wie etwa Proteste gegen Corona-Maßnahmen gewesen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, betonte, die Situation habe sich nicht entspannt. Die Dokumentation sei ein Gradmesser für die Judenfeindlichkeit im Land. Gegenüber 2020 lag die Zahl der im vergangenen Jahr registrierten antisemitischen Vorfälle immer noch um rund ein Viertel höher. Die wissenschaftliche Referentin beim Bundesverband, Bianca Loy, sagte, jeder fünfte antisemitische Vorfall habe einen verschwörungsideologischen Hintergrund gehabt. Erstmals seien dem rechtsextremen Hintergrund mit 13% nicht die meisten Vorfälle zugeordnet worden. Zum ersten Mal steht an der Spitze der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland eine Frau. Der neue Vorstand wählte in seiner konstituierenden Sitzung einstimmig die Frankfurter Rabbinerin Elisa Klapek zur Vorsitzenden, wie die Konferenz in Berlin mitteilte. Erster Stellvertreter ist der Berliner Rabbiner Andreas Nahamer, der bisher Vorsitzender des Gremiums war. Zum zweiten Stellvertreter wurde Rabbiner Nils Ederberg gewählt, der für das Militärrabbinat in Hamburg tätig ist. In der Allgemeinen Rabbinerkonferenz als Gremium des Zentralrats der Juden in Deutschland sind Rabbinerinnen und Rabbiner aus nicht-orthodoxen Strömungen organisiert. Gegründet wurde sie im Jahr 2005. Daneben gibt es noch die orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland. Klapek, Jahrgang 1962, ist Rabbinerin des egalitären Minyan in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Dabei handelt es sich um eine Synagogengemeinschaft von liberalen Jüdinnen und Juden mit etwa 150 Anhängern. Klapek ist darüber hinaus unter anderem Professorin für jüdische Studien an der Universität Paderborn. Mit einer Lichtinstallation hat der Verein Synagoge Reichenbachstraße aus München Richtfest in dem historischen Gotteshaus gefeiert. Wir hauchen der Synagoge mit einer neuen und modernen Lichtquelle neues Leben ein, sagte die erste Vorsitzende Rachel Salamander bei dem Festakt in dem jüdischen Gotteshaus, das bis 2024 aufwendig saniert und in seinen Originalzustand versetzt werden soll. Die beleuchtete Glasplatte erinnert an die Eckdaten der einzigen erhaltenen Vorkriegssynagoge in München und soll im Boden des Foyers eingelassen werden. Das in einem Hinterhof gelegene Gebäude war 1931 nach Plänen von Gustav Meierstein als eine von wenigen Synagogen im Bauhausstil errichtet worden. In der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 verwüsteten Nationalsozialisten das jüdische Gotteshaus und legten Feuer. Nach dem Krieg dienten die notdürftig instand gesetzten Räume bis 2006 als Heimat der israelitischen Kultusgemeinde München. Nachdem eine andere Synagoge eröffnet war, verfiel das Baudenkmal zusehends. 2013 gründete die Publizistin Rachel Salamander einen Verein zur Rettung des Gebäudes.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Unter der Überschrift »Von Vernunft und Gefühl« erläutert er den Umgang mit religiösen Vorschriften, die vielleicht auf den ersten Blick nicht mehr so ganz einsichtig erscheinen.
Das Judentum ist eine Gesetzesreligion, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es strotzt nur so von Gesetzen, die einerseits unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen und andererseits zu Gott regeln. Die einen Vorschriften betreffen Ethik und Moral und die anderen betreffen Heiligkeit. Das klingt nachvollziehbar, sinnvoll und vernünftig, oder? Wenn da nicht die Vorschriften wären, die keinen Sinn zu haben scheinen, die irrational anmuten, für die es keine vernünftige Erklärung zu geben scheint. Sogenannte Chukim. Zu diesen zählt etwa das Verbot, bestimmtes Saatgut miteinander zu mischen. Oder Kleidung aus einer Mischung von Schurwolle und Leinen zu tragen. Oder Milch und Fleisch zu mischen. Oder als Krönung das Gesetz über die rote Kuh. Dieses Paradebeispiel ist kurz gesagt ein Ritus aus der Zeit des Jerusalemer Tempels, in dem eine Kuh mit rotem Fell die Hauptrolle spielte. Es diente dazu, solche Menschen rituell zu reinigen, die mit Toten in Berührung gekommen waren. Diese Vorschrift war allerdings so undurchschaubar, dass sie als Sinnbild all der Gesetze diente, deren Wesen wir Menschen beim besten Willen nicht ergründen können. Nun kann man der Tora sicherlich vieles nachsagen, aber irrational ist sie nicht. Und die Gesetze sind zwar gelegentlich seltsam, aber unsinnig sind sie nicht. Und obwohl der Gesetzgeber, zumindest laut der Tradition, Gott höchstpersönlich ist, dürfen wir ihm gesunden Menschenverstand unterstellen. jedenfalls im übertragenen Sinne. Und deshalb dürfte auch das unerklärlich Scheinende erklärbar sein. Deshalb dürfte auch hinter den sinnlos scheinenden Gesetzen ein Sinn stecken. Rabbiner Jonathan Sacks, der wohl größte Gelehrte unserer Generation jedenfalls, hat eine Erklärung parat. Und er zieht dafür jüngere Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften heran. Die Hirnforschung der letzten Jahre hat nämlich viel Faszinierendes zutage gefördert. Und manches davon kratzt erheblich an unserem Selbstbild und liebgewonnenen Vorstellungen. Denn gemeinhin sehen wir uns selbst als rationale Wesen. Wir halten uns für vernunftgesteuert, als moralisch, als gut und meinen, dass unser Denken unser Handeln bestimmt. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich, wie René Descartes es einst ausdrückte. Je mehr die Neurowissenschaft allerdings über das menschliche Gehirn herausfindet, desto rissiger wird diese Vorstellung. Und desto klarer wird, welch große Rolle Gefühle, Leidenschaften und Intuitionen spielen. Ja, dass sie in vielen Fällen sogar den Ausschlag geben. Mit anderen Worten, je mehr wir über die Funktion unserer Hirne lernen, desto deutlicher wird, dass es meist Intuitionen und Emotionen sind, die unser Denken, unser Handeln und unsere Moral bestimmen. Wir agieren dabei oft weit weniger vernünftig, als wir glauben, sondern sind viel häufiger Opfer unserer Gefühle. Der Philosoph David Hume hat das schon vor gut 300 Jahren gewusst, als er schrieb: Die Vernunft ist nur die Sklavin der Leidenschaften. Und ganz Unrecht hatte er damit nicht. Inzwischen wissen wir nämlich, dass es in unseren Gehirnen zwei wesentliche Areale gibt, die mit der Informationsverarbeitung beschäftigt sind und letztlich unser Handeln bestimmen. Vereinfacht gesagt ist der eine Bereich, der präfrontale Kortex, für das rationale Denken verantwortlich, für das Nachdenken, das Abwägen und das Planen. Daneben gibt es allerdings noch ein viel älteres und mächtigeres System, das limbische System. Hier werden Emotionen verarbeitet, hier entspringen Leidenschaften, hier entsteht Triebverhalten. Und wenn es hart auf hart kommt, übernimmt das alte System die Kontrolle. Anders ausgedrückt: Wenn wir Menschen uns im Lauf unserer langen Evolutionsgeschichte mit unbekannten Situationen konfrontiert sahen, dann mussten wir entscheiden, ob diese gut oder schlecht für uns sind, gefährlich oder harmlos. Es ging um Annäherung oder Vermeidung, um Kampf oder Flucht. Und nicht selten ging es um Leben oder Tod. Wenn unsere Vorfahren sich mit Gefahren wie wilden Tieren konfrontiert sahen, hatten sie keine Zeit, sorgfältig zu überlegen, was sie tun sollten. Denn das bedeutete in aller Regel den sicheren Tod. Es war also nicht wie in dem Witz, in dem zwei Freunde von einem angriffslustigen Löwen überrascht wurden. Der eine begann sofort loszurennen, während der andere sich hinkniete, um sich die Schuhe zu binden. Da rief der Erste: »Warum bindest du dir die Schuhe? Glaubst du etwa, du kannst schneller laufen als der Löwe?« Woraufhin der andere sagte: »Das muss ich gar nicht. Ich muss nur schneller laufen als du.« Spaß beiseite. Im echten Leben waren blitzschnelle Entscheidungen gefragt. Und eine gute Intuition war meist mehr wert als die Vernunft. So hat die Evolutionsbiologie ihre Spuren hinterlassen und prägt uns Menschen bis heute. Denn das uralte System in unserem Kopf tut weiterhin seinen Dienst und übernimmt mitunter blitzschnell die Kontrolle über unser Handeln. Das Problem ist nun, dass wir heutzutage ganz andere Herausforderungen meistern müssen als einst und nur noch selten mit solch elementaren Entscheidungen konfrontiert werden. Ganz im Gegenteil. Heute geht es vorrangig um ein geordnetes Zusammenleben, um Offenheit und ein gutes Miteinander. Und um Vernunft, Logik und überlegtes Handeln. Und genau hier kommt uns unser neuronales Erbe ein ums andere Mal in die Quere. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat dieses Phänomen in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« beschrieben und dargestellt, wie der uralte intuitive Teil unseres Gehirns den jüngeren rationalen Teil immer wieder überholt. Er zeigte, dass unser Bauchgefühl und unsere Intuition häufig über unsere Vernunft triumphieren, was sich oft nachteilig auswirkt. Und der Soziologe Jonathan Haidt hat in seinem Buch The Righteous Mind beschrieben, wie stark unsere Moral von unseren Gefühlen beeinflusst wird. Wir seien mit einem Reiter auf einem Elefanten zu vergleichen. Und während wir uns bemühen würden, die Richtung mit unserem Verstand und unserer vermeintlichen Vernunft vorzugeben, marschiere der Elefant bereits stur in die entgegengesetzte Richtung. Nach Hyde kommen zuerst die Intuitionen und erst an zweiter Stelle das Denken. Aber was um Himmels Willen hat das alles mit den sinnlos scheinenden Gesetzen des Judentums zu tun? Wo ist der Zusammenhang? Laut Rabbiner Jonathan Sacks geht es darum, den Instinkten, der Intuition, den Trieben etwas entgegenzusetzen. Nicht zum Sklaven der Leidenschaften zu werden und die neuronalen Prozesse zu umgehen. Anstatt sich damit abzufinden, dass in bestimmten Situationen der älteste Teil unseres Gehirns die Kontrolle an sich reißt, werden Gegenstrategien entwickelt. Anstatt auf dem Rücken des Elefanten hilflos zu erleben, wie er gemächlich in die falsche Richtung trabt, gilt es, die Kontrolle zurückzugewinnen und die Richtung vorzugeben. Soweit es möglich ist, jedenfalls. Nun reicht es leider nicht, sich all der Tatsachen bewusst zu sein und in entscheidenden Momenten seinen Verstand einzuschalten. Denn da sind wir schon längst nicht mehr Herr über unser Denken. Stattdessen brauche es, so Rabbiner Sacks, eine Art Neuprogrammierung. Es müssten neue neuronale Verbindungen hergestellt werden. Das heißt, es müssten durch die ständige Wiederholung bestimmter Verhaltensweisen neue Bahnen im Gehirn angelegt werden. Wege, die genutzt werden können, um unseren tiefsten Trieben nicht nachgeben zu müssen. Um nicht zum Opfer unserer selbst zu werden. Um zumindest einen Teil der Kontrolle zurückzugewinnen. Und da kommen die Gesetze ins Spiel, die so seltsam und so sinnlos scheinen. Denn sie dienen dazu, fundamentale Ideen in unsere Hirne einzuprogrammieren, sie intuitiv und instinktiv werden zu lassen, sie tief in unser Wesen einzugraben und sie in unsere Gehirne einzugravieren. Wen wundert es dann noch, dass der hebräische Begriff für diese Gesetze in der Übersetzung so viel wie eingravieren bedeutet? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
Von Vernunft und Gefühl über den Umgang mit religiösen Vorschriften. Das war die religiöse Ansprache in der monatlichen Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur. Autor war Daniel Neumann, Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache und auch alle anderen Beiträge dieser Sendung, die finden Sie als Podcast bei uns im Netz bei hr2kultur.de. Hier im Programm geht es weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Die letzte Folge aus Bernardo Zanoni, mein erstaunlicher Hang zu Fehltritten. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.